Hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von It's All About the Song. Ich möchte, bevor wir hier heute richtig einsteigen, erstmal einmal Danke sagen an die ganzen Leute, die da draußen zuhören. Wahnsinn, ich hätte eigentlich nicht gedacht, dass es so schnell geht mit Abonnenten und Hörern, Hörerinnen. In diesem Sinne vielen Dank. Auch vielen Dank an alle, die sich gemeldet haben und Feedback gegeben haben und mal was beigesteuert haben, wo sie sich wünschen, dass es hier mal aufgegriffen wird. Großartig. Gerne mehr davon, wenn ihr Songwriter, Songwriterin seid und Lust habt, hier auch mal mitzumachen, beziehungsweise Themen habt, die ihr euch wünscht, die hier angesprochen werden, schreibt mir gerne über Instagram, Facebook oder meine Webseite oder sonst wie. Das nehme ich auf jeden Fall sehr gerne dankend auf. Und heute habe ich wieder einen großartigen Gast dabei, das ist Phil Seeboth aus Münster.
Hallo Martin.
Und Phil ist in der Szene in Münster natürlich und auch darüber hinaus als Gitarrist und Sänger im Bluesbereich unterwegs, darüber sprechen wir gleich noch. Wir fangen aber erstmal wieder klassisch an, über Songwriting-Themen zu sprechen und heute wird es sehr rudimentär. Wir sprechen einfach mal über Hilfsmittel, die man beim Songwriting brauchen kann. Ich selbst schreibe häufiger mal mit iPad, wenn ich unterwegs bin, auch mit iPhone, ist nicht ganz so bequem, aber mit dem iPad geht das ganz gut. Benutze dafür zum Beispiel die App, The Lyrics App, mit der kann man immer ganz gut Texte schreiben, Zeilen vertauschen. Da ist auch ein Reimlexikon mit drin, mit dem man ein bisschen arbeiten kann. Darüber hinaus gibt es natürlich solche Webseiten wie Rhymezone, wo man irgendwie mal gucken kann, wenn man Richtung Reim noch was sucht, ob man dadurch was findet. Ich gucke auch manchmal bei lyrics.com, ob es irgendwelche Redewendungen, Formulierungen, die ich habe, vielleicht schon gibt. Wenn ich mir zum Beispiel unsicher bin mit Formulierungen, die ich gerade gemacht habe, ob man das so sagen kann, gucke ich schon mal nach. Gibt es vielleicht schon irgendwas in der Art? Und meistens kommen dabei dann halt auch irgendwelche Ideen wieder rum, die einen in irgendeine Richtung lenken. Wie machst du das, Phil? Was benutzt du so?
Ich bin da eigentlich sehr klassisch unterwegs mit Stift und Zettel. Wenn ich irgendwas aufschreiben muss oder möchte, beziehungsweise die Grundideen skizziere ich halt dann immer so. Aber klar, hat man natürlich dann auch mal irgendwie ein Diktiergerät, was man auf dem Handy hat, wo man sich mal was einsingen kann oder mal einen kurzen Gitarrenpart einspielen kann. Oder wenn eine Textzeile mal festgehalten werden muss, kann man sich auch immer noch selber über WhatsApp einen Text schicken und das dann später dann zu Hause am Rechner zusammensetzen.
Und ansonsten Zettel, Papier. Hast du ein Notizbuch dafür, also so ein richtiges Songwriting-Notizbuch, wo du sagst, das ist so das Ding, wo ich alles aufschreibe, was ich an Ideen sammle?
Hätte ich gerne, aber tatsächlich nicht. Also unterwegs ist es dann doch öfter mal auch eine Serviette, wo dann irgendwie eine Hook draufgeschrieben wird oder eine Textzeile draufgeschrieben wird. Zu Hause hat man mal irgendwie ein paar Schmierzettel rumliegen, aber ich gehe dann tatsächlich immer lieber an den Rechner, tippe das ein und habe das alles irgendwie geordnet mal vor mir, kann dann schneller mal was umtauschen, mache da irgendwie keine großen technischen Dinge.
Das mit der Serviette finde ich persönlich auch ganz charmant. Ich habe eine Geschichte mal gelesen von Paul McCartney, der geschrieben hat, wenn ich im Flugzeug sitze und schreiben muss und ich habe gerade nichts anderes da, nehme ich auch mal die Kotztüte und schreibe da drauf.
Darauf läuft es dann meistens auch hinaus.
Ja, was man so an Gegenständen findet. Ne?
Genau.
Also ich kenne auch Leute, die benutzen dann halt wirklich so ein richtiges Notizbuch, wo sie sagen, es gibt halt irgendwie so das Ding, das habe ich dann auch immer dabei. In digitaler oder auch nicht digitaler Form gibt es ja unterschiedliche Dinge. Man kann ja nicht nur mit iPad arbeiten. Wenn man es jetzt digital haben will, gibt es ja auch so andere Notizbuch-Dinger mit Stift und kann sich das dann hin und her schicken. Aber mit Stift und Papier finde ich auch charmant. Benutzt du sowas, wie ich es jetzt gerade so aufgezählt habe, so Lyrics oder Reimlexikon oder Wörterbuch oder Synonym-Wörterbücher oder sowas in der Art?
In der Form gar nicht. Also es ist schon, dass ich natürlich mal gucke, wenn ich jetzt irgendwie eine Redewendung habe, die vielleicht mal umgesetzt werden muss, dass man sich das dann irgendwie nochmal im Netz dann irgendwie anguckt. Aber spezielle Apps oder Tools, die es da gibt, habe ich eigentlich nicht. Aber es ist schon so natürlich, wenn jetzt der Song dann fertig ist oder aufgenommen werden soll, dass man sich das natürlich nochmal gegenchecken lässt von jemandem, dass der Text soweit okay ist. Das mache ich natürlich schon.
Auch ein gutes Tool, jemand, der Native Speaker ist oder halt Englischlehrer oder sowas in der Art, du schreibst auch auf Englisch, dann macht sowas natürlich Sinn. Ja, beim Thema Redewendung, ich habe bei meinem Song, den ihr jetzt gleich zu einem kleinen Teil hört, mit George Major, den ihr vielleicht auch in der ersten Episode von diesem Podcast mal gehört habt, drüber gesprochen, gibt es die Redewendung oder gibt es sie nicht? Er kannte sie so nicht, was ja nicht unbedingt was bedeutet. Ich war mir dann unsicher, habe dann aber auch Songs gefunden, die sogar so heißen und war mir dann wieder sicher, okay, den kannst du nehmen. Klingt jetzt nicht nach Denglisch oder sowas in der Art. Und der Song heißt Walking on Eggshells. Ihr hört jetzt ein kurzes Stück und dann sprechen wir darüber. Don't dare, don't lie, don't fall from grace. Forbidden words, forbidden signs, uncertain world, uncertain times. I'm trying to go, I'm trying to keep pace. Feels like I'm walking on eggshells. Walking on eggshells, I'm walking on eggshells.
Ja, Martin, ich durfte den Song ja auch schon vorher hören und war dir sehr dankbar, dass du mir natürlich einen Song gegeben hast, der auch ein bluesiges Element beinhaltet. Und habe natürlich so ein bisschen meine Assoziationskiste aufgemacht, was ich mir so darunter vorstelle. Und würde dir das erstmal gerne schildern und da mal fragen, ob das bei dir in eine ähnliche Richtung gegangen ist. Also ich hatte als allererstes den Eindruck bei dem Riff, das ist aus dieser klassischen Delta-Blues-Schmiede kommt. Ich hatte ein bisschen John Lee Hooker im Ohr, ich hatte ein bisschen Bob Diddley im Ohr. Konnte mir auch Billy Gibbons von ZZ Top vorstellen, der so ein Riff spielt. Auch, dass du halt die Strophe mit dem Call-and-Response-Gesang komplett auf der Tonika gehalten hast. Das ist ein klassisches Delta-Element. Du bist auch nicht in der Blues-Form gewesen, bist dann für einen Bridge-Part auf die vierte Stufe gewechselt, was auch im Prinzip dann als klassische Bridge zu sehen ist, und gehst anschließend für den Refrain wieder eigentlich auf das Strophenriff, allerdings mit einer anderen Hook, mit einer Refrain-Hook, die man auch so verstehen kann, weil sie sich halt dann von dem Call-and-Response des Strophengesangs halt auch abhebt, und hast natürlich eine Form eines modernen Blues damit gemacht. Und da würde mich natürlich jetzt erstmal interessieren, wie war das so geplant?
Ja, ich komme halt häufig über den Inhalt zur Musik. Also ich hatte erst den Text stehen, da muss ich in diesem Fall auch weit ausholen, um mal was darüber zu erzählen. Das könnte man möglicherweise auch falsch verstehen. Ich habe Teile des Textes schon mal liegen gehabt. Also ich bin irgendwann auf die Idee gekommen mit diesen Don't, mit verschiedenen Möglichkeiten, was man da so reinschreiben kann. Hatte das eine Zeit lang liegen, habe ein bisschen was ausprobiert, hat mir alles nicht gefallen. Und durch ein Gespräch bin ich dann letztendlich auf die Idee gekommen, den Text fertig zu kriegen. Das war ein Gespräch mit einem Menschen, der so roundabout 30 Jahre älter ist als ich, und der mal irgendwann erzählt hat, boah, ich finde es manchmal schwierig, mich noch so zurechtzufinden. So wie ich aufgewachsen bin, viele Dinge funktionieren so nicht mehr. Man muss dann immer so gucken, wie verhalte ich mich, wie sage ich was, und technische Dinge, die sich verändert haben, wenn man nicht so eine große Technikaffinität hat. Man spürt in diesem Gespräch eine große Unsicherheit raus, so da fiel mir dann irgendwann diese Geschichte ein mit dem Walking on Eggshells, auf Eierschalen laufen, sich verunsichert fühlen. Das ist so die eine Ebene. Die andere Ebene, die man bestimmt dann so da rauslesen kann, die jetzt aber nicht meine Haltung ist, ist vielleicht irgendwie so eine erzkonservative, man darf ja nichts mehr sagen. Und diese ganzen Don'ts kann man natürlich wirklich auffassen, wie das, was ich gerade gesagt habe, man darf nichts mehr sagen, man darf nichts mehr tun, alles wird einem verboten und so, ne? Das meine ich natürlich jetzt so überhaupt nicht, und ich finde es großartig, dass es Demos gegen die AfD gibt, und finde, wenn man sich wirklich heute hier hinstellt und sagt, man darf nichts mehr sagen, kann man sich vielleicht mal angucken, was mit so einem Nawalny passiert ist, was wirklich ist, wenn man nichts mehr sagen darf. Man darf ja alles sagen, man muss sich nur vielleicht darüber bewusst sein, dass man auch mal eine Antwort darauf bekommt. Ne? Und irgendwie habe ich dann gedacht, das ist eine sehr alte, verkrustete, rostige Haltung, und so muss die Musik auch klingen. Und deshalb bin ich dann irgendwie darauf gekommen, es muss halt irgendwie rostig klingen. Am Anfang, dieses Gitarrenriff eiert halt auch so ein kleines bisschen, ne? Da habe ich so einen entsprechenden Sound draufgelegt. Es ist Schallplattenknacken mit drin, und mein Vorbild war dann eher so Tom Waits eigentlich vom Stil. Es sollte halt auf jeden Fall dreckig sein. Und als es dann im Studio abgemischt worden ist, auch mit dem Schallplattenknacken und allem, was so drin ist, sind wir dann beim Mischen halt auch noch auf die Auslaufrille gekommen, die wir hinten drin gesetzt haben. Und habe ich gedacht, das ist als Aussage großartig, dass noch eine Auslaufrille dabei ist, wo man nachher so denkt, es ist halt irgendwie vielleicht auch eine Haltung, dahinter, die irgendwann halt ausläuft, möglicherweise. Definitiv. Hoffentlich.
Ja, ja. Also ich hatte jetzt primär nicht den Eindruck, dass dieser Song im Sinne einer irgendwelchen AfD-Verbindung genutzt wurde.
Gott sei Dank. Aber ich meine, man kann ja Musik, kann man sich ja manchmal so zurechtbiegen, wie man es haben will und dann auch wirklich sagen, ja, jetzt sagt endlich mal einer, dass man nichts mehr sagen darf, aber so ist ja überhaupt nicht gemeint.
Die gewollte Missinterpretation ist leider in der Gesellschaft verbreitet.
Das gibt es ja.
Aber ich denke, so als Musiker hört man generell erstmal in einem anderen Kontext, vor allen Dingen, weil die meisten Musiker auch eher friedfertige Leute sind, sage ich jetzt einfach mal so. Und das ist mir während des Songs nicht ansatzweise in die Gedanken gekommen, vor allen Dingen, weil du ja auch in einem eher bluesigen Kontext da der Text steht, was ich für mich sowieso per se erstmal dann ausschließen würde. Von daher war der Gedanke gar nicht gegeben.
Das beruhigt mich. Ja, ich hatte, als der Song quasi fast fertig war, so das Grundschema, Gesang, Instrument und sowas alles drin war, habe ich gedacht, das klingt ganz schön, das könnte einem Blues-Fan gefallen. Und irgendwann dachte ich dann, zum Thema passend, auf Eierschalen zu laufen, ist jetzt nichts Bequemes, es muss noch unbequemer sein. Mhm. Und wenn man es jetzt so formulieren will, was kann ich machen, damit es dem Bluesfan nicht mehr gefällt.
Ja, genau.
Und da kam dann halt diese Gitarre mit dem Ringmodulator halt rein. Man hätte da jetzt auch ein Gitarrensolo spielen können an der Stelle, aber ich habe gedacht, das muss unbequem sein einfach. Ne? Es muss halt irgendwie was sein, was mit dem Text halt zu tun hat.
Ich hatte erst gedacht, es klingelt ein Telefon, hat das komplett missverstanden. Aber mir war ja klar, dass du ja etwas experimenteller grundsätzlich an dein Songwriting halt rangehst und dass dann natürlich nochmal irgendwie ein Kontrast oder eine komplette Abstrahierung irgendwo stattfindet. War dann aus dem Gesichtspunkt natürlich auch verstanden, klar, ein klassischer Bluesmusiker hätte da was anderes reingesetzt, aber es muss ja halt auch nicht. Interessant fand ich halt, oder wie du gerade auch geschildert hast, dass du über die Texte zu der Musik kommst. Mhm. Das wäre halt eine Vorgehensweise, die mir überhaupt nicht geläufig wäre. Aber was halt spannend zu sehen ist, wie sich, ich sag mal, dann die Kreativität entwickelt, über, ich sag mal, von anderen oder verschiedenen Seiten heranzugehen. Irgendwo. Mhm. Und da ist die Frage, ist das grundsätzlich so bei dir, dass für dich immer der Text zuerst entscheidend und wichtig ist und du dann halt darüber die Musik, dich überkommt, sag ich mal?
Ja, genau. Also ich schreibe wirklich erst immer Texte. Als ich angefangen habe damit, habe ich mich hier mit dem bereits angesprochenen George Major mal zu den Texten halt ausgetauscht und der sagte dann irgendwann, jetzt mach doch auch mal die Musik. Also ich hatte dann halt wirklich schon, weiß nicht, 20 Texte oder so auf der Seite liegen. Und wenn man dann 20 Texte hat, ist man in der großzügigen Situation zu sagen, jetzt nehme ich mir einen raus und guck mal, was ich raus mache. Und manchmal kommen dann die passenden Ideen zur passenden Zeit irgendwoher, manchmal durch Zufälle. Aber dann kommt irgendwas angeflogen, wo man denkt, das ist jetzt eigentlich was cool da reinpasst. Mhm. Und das ist so mein Weg eigentlich, mit den Sachen umzugehen. Also ich würde es nicht ausschließen, es auch mal anders zu machen, aber meistens komme ich wirklich vom Text her.
Ja, es ist ja, jeder hat seine Herangehensweise, auch die Art, wie er fühlt und wie für ihn der Flow entsteht, das ist ja auch entscheidend. Da ist ja jeder völlig eigenständig und da hat jeder seine Methode, in seinen Flow zu kommen. Und ich finde es halt spannend, weil mir wäre das halt fremd, so heranzugehen, aber es ist halt auch dann spannend zu hören, dass andere dann einfach anders ticken, musikalisch in ihrer Kreativität.
Ja, das ist eine Sache, die ich hier durch das Machen dieses Podcasts merke. Ich lerne sehr viel dabei. Also ich finde es tierisch, irgendwie mit den ganzen unterschiedlichen Menschen drüber zu sprechen. Wie macht ihr das? Wie mache ich das? Und manchmal stößt man auf Sachen, wo man denkt, okay, eigentlich habe ich das auch schon mal gemacht. War mir nur nicht so bewusst irgendwie. Mhm. Das war beim letzten Mal, als ich mit dem Tommy Finke drüber gesprochen habe. Er sagte halt, ich brauche immer so ein Statement, was auch so auf so einem T-Shirt stehen kann. Und da ist mir eingefallen, ja, habe ich auch schon. Eigentlich so über den Titel quasi, das ist jetzt mein Titel. Und dann kam aber der Text, ne? Aber irgendwie gibt es dann halt manchmal auch so Verknüpfungen, wie das Ganze dann so funktioniert. Aber gerade die Unterschiedlichkeit ist wahrscheinlich auch das, was dann halt cool ist, ne?
Klar, das ist ja auch das, was, ich sag mal, die Vielfalt dann ausmacht einfach. Und deswegen auch so viele kreative Köpfe, ich sag mal, der Gesellschaft gut tun.
Genau, so ist es. Ja, wir haben ja immer für jede Podcast-Episode hier noch so einen Untertitel. Diese Episode heißt Eierschalen im Mississippi.
Okay.
Und das ist jetzt die Überleitung zum Song, den Phil mitgebracht hat. Das Ganze ist ja hier immer so ein bisschen aufgebaut wie so ein Songaustausch auch. Also reden über Songwriting, aber dann bringt auch immer jeder seinen Song mit und man spricht ein bisschen drüber. Jetzt kommen wir zu dem Song von Phil und der heißt Down in Mississippi. Kommt von seinem aktuellen Album Shadow Man Blues. Wir hören kurz rein und unterhalten uns dann darüber.
down in Mississippi, going to New Orleans. I'm down in Mississippi, going to New Orleans. Well, I'm down, well, I'm down, well, I'm down in Mississippi, going to New Orleans.
Ja, was mich natürlich jetzt als allererstes eigentlich mal interessieren würde, du als Münsteraner, wie kommst du zum Blues? Also was bewegt dich am Blues oder was macht den Blues so für dich so besonders, dass du sagst, das ist die Musik, die ich für meine Songs halt in erster Linie cool finde?
Es gibt da zwei Punkte. Einmal ist es ein bisschen die Familienhistorie, weil mein Großvater in den 40er Jahren drüben in den Südstaaten war und quasi auch eine Landarbeitertätigkeit, also eine sehr niedrige Tätigkeit da gemacht hat, entsprechend mit der Blueskultur in Kontakt gekommen ist. Natürlich
das ist
auch
richtig im Blut wahrscheinlich.
Irgendwie ist da was hängen geblieben auf jeden Fall. Und zu Hause habe ich mich dann halt, als Kind habe ich mich halt dann halt unheimlich auch für die Südstaaten interessiert, weil ich das immer faszinierend fand. Die Musik lief dann auch eher unterschwellig mit. Ich fand dann halt einfach die Landschaft, die Kultur, einfach alles, was sich da auch geschichtlich abgespielt hat, immer total interessant. Hatte dann später tatsächlich im Jahr 2001 so ein Erweckungsmoment, als ich das erste Mal auf einem Eric Clapton Konzert tatsächlich war.
Eric Clapton in Dortmund.
Genau, in Dortmund.
Ach guck, da war ich auch.
Ja, ich habe dich gesehen, glaube ich.
Ja, natürlich. Ich kenne auch mindestens drei andere Leute, die auch da waren.
Ja, irgendwie waren sie alle da. Ja. Aber das war tatsächlich so ein Konzert. Vorher stand ich mehr so auf Deep Purple, Van Halen und vor allen Dingen Whitesnake. Oh, ich liebe Whitesnake. Auf jeden Fall, Blues lief immer mit, aber war eigentlich für mich nicht so ganz total im Fokus und da hat es mich komplett umgehauen. Und ich habe dann eine schöne Erinnerung auch, da stand eine Familie vor uns, eine Tochter und noch ein kleiner Junge dabei mit den beiden Eltern und auf einmal spielten sie Layla in der Electric-Version und schlagartig, das Mädel dreht sich um, war am Heulen. Weil, also ich hatte ja ähnliche Empfindungen bei dem Konzert, bei den ganzen Songs, weil es einen einfach so getroffen hat und es hat dich so im Mark getroffen einfach und das war für mich ein Erlebnis, was auch bei wenigen Konzerten später in der Form nochmal stattgefunden und ich bin da rausgegangen und danach war es der Blues für mich.
Mhm. Ja, das war ja auch eins von den Konzerten, er hatte glaube ich gerade, wenn ich mich richtig erinnere, das Album Me and Mr. Johnson veröffentlicht und hat dann auch viele von diesen Songs gespielt, wo vielleicht der typische, was heißt, ich weiß nicht, ob es den typischen Eric Clapton-Fan gibt, aber vielleicht Leute, die zu so einem Clapton-Konzert gehen und dann die Clapton-Songs hören wollen, vielleicht gar nicht mal das unbedingt dann haben wollen. Ja. Ne?
Wo er selber einfach mal auch zu seinen Roots gegangen ist, das, was ihn immer fasziniert und gepackt hat, gerade mit Robert Johnson halt, der ihm ja auch immer ganz, ganz viel Inspiration gegeben hat, ne, wo er das halt nochmal auf den Punkt gebracht hat und hat das wirklich transportiert, also diese Essenz dieser Musik hat er wirklich dann transportiert, das war wirklich faszinierend.
Und wenn du jetzt so einen Song schreibst wie Down in Mississippi, wenn ich es jetzt richtig schließe, gehst du nicht über den Text heran?
Nein.
Wie bist du dahin gekommen, diesen Song zu schreiben? Wie weißt du noch, wie der entstanden ist?
Tatsächlich ja, ich habe bei dem Song irgendwie eine relativ langweilige Doku gesehen über den Blues Highway, wo für mich doch eher stilfremde Musiker eingepackt worden sind, die mit Blues nicht viel am Hut hatten, das irgendwie vortragen sollten, wo ich eigentlich so eine Tristesse gespürt habe, wo ich musikalisch wirklich nicht einen Zugang zu gefunden habe, was für mich nicht wirklich Blues war. Allerdings haben mich die Bilder fasziniert und das Ganze drumherum im Delta, auch den Blues Highway runterzufahren, Clarksdale und was es da halt alles gab und hab so quasi als Gegendemo habe ich dann halt irgendwann so einen Boogie-Riff halt gespielt und hatte dann tatsächlich diesen Song in seiner Form, obwohl in der ganzen Doku keinerlei Boogie vorkam, hatte ich dieses Boogie-Riff, habe den Ablauf gehabt, sofort im Kopf gehabt, ich wusste sofort, wo der Song hingeht, ich wusste genau, was passieren wird und hatte dann auch innerhalb von 10 Minuten den Text anschließend und habe das ganze Ding in 20 Minuten fertiggestellt.
Ach, das ist natürlich schnell.
Ja, ich bin bei sowas immer, ist mir mal lieber, schnell die Songs fertig zu kriegen, als immer lange dran zu sitzen.
Aber es gibt ja auch eine Songwriting-Regel, die heißt Finish the Song. Ne?
Genau.
Nicht im Sinne von, lass das zu lange liegen und so. Aber cool, dann ist ja eine Möglichkeit quasi auch zu sagen, mach den Fernseher an, guck dir die Bilder an, dreh die Lautstärke aus und lass dich davon dem inspirieren, was du siehst einfach. Genau. Ne?
Du musst halt in eine gewisse Stimmung versetzt werden. Das ist für mich halt immer wichtig. Ich muss es halt irgendwie fühlen. Und auch, ich sag mal, wenn ich vielleicht eher bei der Musik der Doku eine Tristesse empfunden habe, haben die trotzdem die Bilder eine Wirkung auf mich gehabt. Und ich konnte so meine eigene kleine Mississippi-Welt dann so erstellen und habe dazu halt dann einfach agiert. Und so kam halt dann der Song zustande. Und natürlich ist halt auch, sind Bilder natürlich auch eine Möglichkeit.
Mhm. Was ich ganz cool finde, es ist ja jetzt auch nicht die durchgehende klassische zwölftaktige Bluesform. Du hast so ein paar rhythmische Spielereien drin, die ich sehr überraschend, aber auch erfrischend fand.
Ja.
Wie waren die geplant?
Wie ich gerade sagte, das war sofort im Kopf drin. Mir war klar, dass ich jetzt nicht eine klassische zwölftaktige Bluesform da irgendwie durchjagen werde. Dass mir klar war, ich muss da irgendeinen Break halt reinbauen. Mhm. Und das Break war auch sofort da, obwohl es irgendwie unzählbar war, weil bis heute weiß keiner, was da tatsächlich passiert.
Was in deinem Kopf vor sich
genau,
geht.
Genau, ne? Das weiß sowieso niemand. Ich dachte erst, es wären irgendwelche Achteltriolen. Das waren aber keine Achteltriolen. Und die Drummer, denen ich das gebe, die stehen da auch immer so, was ist denn das? Ne? Auf jeden Fall
Progressive Blues.
Genau. Genau, so ist es. Aber es funktioniert, es ist schlüssig, auch auf der Aufnahme war es ganz lustig zu sehen, dass der Part kommt ja öfter und er ist nie exakt gleich, obwohl ich, wenn ich ihn live spiele, immer exakt gleich spielen kann. Mhm. Ich weiß nicht, ob das jetzt an irgendeiner Quantisierung lag oder ob das jetzt irgendwo da lag, dass man es doch nochmal irgendwie falsch geschoben hat oder verschoben hat, ich weiß es einfach nicht, weil live spielen ist dieser Part eigentlich kein Problem. Aber er musste rein, um ein bisschen Abwechslung reinzubringen, ein bisschen Spannung reinzubringen, und ich habe mich dann entschieden, für die Solo-Parts einfach eine klassische Bluesform zu machen, um die einfach ein bisschen griffiger zu halten, ein bisschen kürzer zu halten. Ich habe auch keine doppelten Formen, sondern immer nur eine Form Solo durch, damit es alles ein bisschen griffiger bleibt, weil ich auch nicht mehr dieses ewig über eine Bluesform daddeln, finde ich auch nicht mehr so spannend. Mhm. Die Soli sind auch tatsächlich eher ein bisschen bluegrassig angehaucht und nicht so bluesig angehaucht, was mich auch oder derzeit sehr inspiriert und interessiert hat, mich ein bisschen mit Bluegrass zu beschäftigen, sodass der Song insgesamt ein bisschen frischer ist, obwohl es eigentlich ein klassischer, Delta Boogie Blues ist, aber trotzdem ein bisschen Pep, würde ich sagen.
Finde ich cool, und auch das Ende finde ich ganz cool, weil du ja dann vom Tempo nochmal komplett runtergehst und dann dieses bekannte Blues-Riff halt mit reinspielst, aber hätte ich am Ende jetzt in der Form nicht mitgerechnet. Das fand ich auch ganz cool.
Ja, es bot sich halt an, irgendwie dann mal richtig die Handbremse zu ziehen, einmal hopp, was passiert denn jetzt? Und dann kann man so richtig schön nochmal da rausfaden mit diesem Blues-Lick. Und es ist halt auch ein Robert Johnson-Style-Lick irgendwo und macht die Sache für mich dann auch rund.
Spielst du den live mit E-Gitarre?
Ja, Bandversion mit E-Gitarre, auch mit richtigen kompletten Drumset. Auf der Studioversion sind so ein bisschen Akustik, ein bisschen akustischer gehalten ohne E-Gitarre. Ich finde, dass man das durchaus machen kann. Vorher war ich immer so, wenn die Studioversion akustisch ist, muss die Live-Version auch akustisch sein. Umgekehrt würde es funktionieren. Da musste ich ein bisschen mit mir erstmal mich selber überzeugen, habe aber gemerkt, dass eine elektrische Live-Version völlig in Ordnung geht und auch dem Song richtig nochmal Power für die Bühne verleiht.
Cool. Ich kenne dich ja jetzt zuallererst mal als Gitarristen aus der Band Sinlay. Das ist jetzt schon 20 Jahre her.
20 Jahre ist das her.
20 Jahre her. Kannst du kurz skizzieren, wie der Weg war von Gitarrist von Sinlay zum Blues-Sänger, Gitarristen, der seine eigenen Songs schreibt?
Es war so, dass das Ende von Sinlay sehr abrupt war, was für uns ein bisschen schwierig zu verarbeiten war, weil es eine tolle Band war, großartige Songs waren und es einfach unheimlich viel Spaß gemacht hat, auch mit den Musikern und mit der Band aktiv zu sein. Und dann stand man erstmal da, was will man denn jetzt genau machen? Ich habe da mit der Rhythmussektion von Sinlay noch versucht, eine neue Band an den Start zu kriegen, da konnten wir uns nicht so auf den Sänger irgendwie einigen, weil sonst auch ein bisschen stilistisch, ich wollte ein bisschen mehr Richtung Blues, ne? Ja, dann stand mehr auf Rage Against the Machine. Das war dann irgendwie nicht mehr ganz so zusammen zu kriegen.
Rage Against the Blues.
Genau, Rage Against the Blues wäre es gewesen. Und habe dann Tom Petty Tribute Band gegründet, wo ich auch das erste Mal die Rolle des Frontmanns dann übernommen habe und mich mit dem Gesangspart dann auseinandergesetzt habe, was ich vorher eigentlich nie auf dem Plan hatte. Und dann war es eigentlich ein relativ schneller Schritt, sich auch mit dem Blues-Trio weiter zu beschäftigen und das halt dann weiterzuentwickeln im Blues-Rahmen.
Wenn wir jetzt mal wieder zu den grundsätzlichen Songwriting-Themen kommen, ich will nicht sagen unangenehmes Thema, aber eine Sache, die jeder vielleicht irgendwie auch so ein bisschen kennt, Schreibblockaden. Kennst du sowas?
Jein. Nicht wirklich. Also ich habe immer den Eindruck, man muss sich Zeit und Raum schaffen, dass einen Ideen erreichen, dass man im Prinzip die aus dieser Sphäre rausfangen kann. Die Problematik in der Schreibblockade, finde ich, ist eigentlich, wenn man entweder Zeitdruck hat oder gar keine Zeit hat, sich in diesen Mut, in diese Stimmung, in diesen Flow zu versetzen. Sofern das halt da ist und man in diesem Flow ist, kommen die Ideen eigentlich ohne Ende. Das ist, man kann sich fast gar nicht mehr retten. Und es geht eher darum, diese Balance zu finden, dass man wirklich in diesen Flow reinkommen kann. Und das ist wahrscheinlich das Schwierigste.
Sich die Zeit zu nehmen.
Genau, wirklich, Zeit zu nehmen.
Ich habe das jetzt bislang mit Schreibblockaden auch nicht so gehabt. Ich habe es ja vorhin schon mal erzählt. Wenn man dann so 20 Texte da liegen hat, dann hat man auch eine Möglichkeit, was damit anzufangen. Ich habe mich aber schon mal auf Schreibblockaden vorbereitet. Also auch so
sehr gut.
Verschiedenen Gesprächen mit Leuten, die halt auch Songs schreiben. So ein paar Sachen mal mitgenommen, die ich ganz interessant finde. Kann man für Schreibblockaden nehmen, aber vielleicht auch für anderes. Ich bin da zum Beispiel mal auf ein Buch gestoßen, das heißt Songwriters on Songwriting. Finde ich ziemlich interessant, dann einfach als Inspiration mal zu hören, wie sind halt berühmte Songschreiber an ihre Songs gekommen, wie ist das halt entstanden. Anderes Buch, was ich auch sehr interessant finde, 1000 Songwriting Ideas, wo dann einfach der Fokus vielleicht ein bisschen ja geschärft wird, würde ich mal sagen, ne? Dass man vielleicht aus Alltagssituationen auch Ideen mitnehmen kann, ne? dass einem einfach mal bewusst gemacht wird, die Ideen, die sind vielleicht einfach da, du musst nur die Augen aufmachen und so ein bisschen gucken, was sich erreicht. Hast du mit sowas schon mal gearbeitet?
Es ist wirklich interessant, wo du gerade sagtest, dass man einfach die Alltagssituation einfach mal vielleicht auch als Inspiration nehmen kann. Wenn ich das rückblickend jetzt auf das Album betrachte, es gibt fiktive Stories mit Charakteren auf dem Album. Es gibt persönliche, emotionale Erfahrungen, aber es gibt halt auch genau diesen Bereich, wo einfach Alltagssituationen geschildert worden sind. Ich habe zum Beispiel auf einem der Songs des Albums geht es eigentlich um Silvesterabend, der nicht so ganz dolle war, wo ich im Prinzip in 3 Strophen einfach nur den Ablauf geschrieben habe, was an dem Silvesterabend passiert ist. Und der Titel des Songs ist It's a Good Day to Die, But I Missed It. Das kam auch wie beim Thema Slogans wieder sind. Das war ein Slogan, der auf einmal da war, als mich dann eine Freundin gefragt hat, wie läuft's denn bei euch heute Abend so? Und meine Antwort war, it's a good day to die. Weil es einfach schlimm war an dem Silvester. Und daraus ist dann auch von dem Abend der komplette Text und am nächsten Tag der ganze Song entstanden. Eigentlich auch eine Alltagssituation, beziehungsweise eine real durchlebte Situation. Und das finde ich ist ein sehr guter Hinweis auch, dass man nicht immer verkrampft sich irgendwas ausdenken muss, sondern einfach auch mal das beschreiben kann, was um einen herum gerade passiert.
Ja. Was ich auch sehr interessant finde, ist so der Ansatz zu sagen, ich schreibe mal zu einem bestehenden Song das Gegenteil. Also ich versuche einfach die komplette andere Perspektive einzunehmen von dem, der in dem Song, von der Perspektive, die im Song drin ist und guck mal, ob ich da eine Antwort drauf finde quasi. Finde ich auch ganz, ganz spannend. Du hast ja vorhin Eric Clapton erwähnt. Ich bin gerade dabei, an einem Song zu basteln mit dem Titel Private Investigations. Einige von euch Zuhörern, Zuhörerinnen und du wahrscheinlich auch werdet wissen, es gibt einen Song von der Band Dire Straits, der heißt Private Investigations und da war mein Ansatz einfach, Private Investigations ist, wenn ich mich jetzt nicht sehr täusche, aus dem Jahr 1983.
Irgendwo so rum,
ja. Das heißt, das ist jetzt auch schon mal ein Zeitchen her. Wie ist es jetzt irgendwie so, nach 40 Jahren mal zu sagen, wie würde man heute die Perspektive eines Privatdetektivs schreiben mit irgendwelchen tiefen Abgründen, keine Ahnung. Den Text habe ich jetzt geschrieben, den versuche ich gerade zu vertonen und ist halt auch eine Art Herangehensweise, ne? Einfach mal zu sagen, ich nehme einen Titel und überlege mir, wie würde man das heute vielleicht sagen, weil viele Sachen sind ja jetzt einfach mittlerweile mal, haben sich ein bisschen anders dargestellt.
Klar. Aber das ist ja ich finde es sehr interessant, irgendwie einfach, dass man, wie weit es wirklich gehen kann, auch an Techniken, an Songwriting-Techniken oder an Konzepten vielmehr, was da noch so hinterliegt. Ich bin immer so der Bauchtyp, der das alles sehr impulsiv, intuitiv irgendwie so macht, aber man kann natürlich auch anders rangehen. Und wenn du jetzt gerade sagst, irgendwie so, dass man im Prinzip sich einen Song vornimmt, sich anschaut, irgendwie, was ist die Perspektive, die man da heute drauf richten könnte, ob es jetzt vom Zeitgeschehen ist oder vom reinen Inhalt des Textes, dass man da natürlich auch irgendwie eine Art Antithese zu entwickeln kann oder halt nochmal eine neue Perspektive aufzählen kann. Und das sind grundsätzlich schon spannende Konzepte, die man verfolgen kann. Wie wahrscheinlich auch noch viele, viele andere.
Ja, genau. Ne?
Aber das ist ja auch so eine Geschichte, wenn du gerade auf, wo wir beim Thema Schreibblockaden jetzt gerade sind, was natürlich alles nochmal auch dann Mittel sind oder Hilfsmittel sind, wenn man jetzt in diesem Augenblick, man braucht eine Inspiration, man braucht irgendwie einen Ansatz, den man hat, natürlich verwenden kann, um halt nochmal wieder Output zu generieren. Also das sind, finde ich, schon gute und spannende Tipps, die du hier gibst.
Ja. Oder die du auch gegeben hast. Und wenn man jetzt an deine Herangehensweise denkt, stell den Fernseher an, dreh den Ton aus. Ja. Guck dir die Bilder an und guck mal, was dabei rauskommt. Ja. Das kann man natürlich mit dem Instrument in der Hand machen, aber vielleicht auch textlich.
Natürlich, ne? Klar.
Also je nachdem, was man dann gerade guckt, kommen dann natürlich auch Sachen bei raus.
Ja.
Das Schöne finde ich ja immer, es gibt kein richtig oder falsch, sondern es gibt einfach nur das Machen, Ausprobieren. Und spannend finde ich ja auch, man kann so eine Technik anwenden und ist nachher selber davon überrascht, was für ein Ergebnis am Ende dabei rauskommt, die sich dann doch sehr stark von dem löst, was man eigentlich vorhatte.
Genau, also jeder ist ja auch auf seine Art kreativ. Ne? Das heißt, andere Mittel sind dann die richtigen für einen selber, was vielleicht für einen anderen dann irgendwie nicht den Zugang gewährt, kreativ zu sein, in den Flow zu kommen, sind dann für den anderen genau die richtigen Mittel irgendwo. Deswegen, es gibt kein richtig oder falsch. Es geht letztendlich nur darum, wie kann ich mich aktivieren, wie kann ich meinen Flow aktivieren, dass ich halt im Prinzip meine Ideen runtersammeln kann.
Genau. Das ist ein gutes Schlusswort, finde ich. Wir sind jetzt auch schon leider am Ende angekommen. Phil, ganz herzlichen Dank.
Ich danke dir.
War super interessant, hat Spaß gemacht.
Ach, schön.
Und euch danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Bis dann, ciao.